SRF 1.
Halb eins, ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous. Das sind die Themen. Verletzte Menschenrechte. Das Bundesgericht beurteilt die Verhältnisse im Gefängnis Chandolon als inakzeptabel. Das Bedauern der CS. Vor der Anhörung in den USA zeigt sich die Credit Suisse-Spitze reuig, weist aber größere Schuld von sich. Gute Geschäfte bei Swiss Life. Der Versicherungskonzern steigert den Gewinn auf knapp 800 Millionen Franken. Und Stefan Bachmann, erst 20 und schon ein gefeierter Bestsellerautor. Mit seinem Fantasy-Roman «Die Seltsamen» begeistert er Leser und Kritiker. Doch der junge Mann kann noch mehr. Komponieren nämlich. Viel Talent zu Gast bei uns im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute sind Brigitte Kramer und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die Haftbedingungen eines Untersuchungsgefangenen in der Genfer Strafanstalt Chandolon sind gemäß Bundesgericht menschenrechtswidrig gewesen. Nach Ansicht der Lausanner Richter haben die gesamten Umstände eine erniedrigende Behandlung erwirkt. Mit seinem Entscheid hat das Bundesgericht die Beschwerde eines Mannes teilweise gutgeheißen, der von Juni 2012 bis Mai 2013 rund ein Jahr in Untersuchungshaft verbracht hatte. Der Versicherungskonzern Swiss Life hat im Jahr 2013 seinen Gewinn deutlich gesteigert, auf knapp 800 Millionen Franken. Swiss Life nahm zudem mehr Prämien ein, sie lagen bei 18 Milliarden Franken. Auch der Schweizer Zementhersteller Holcim hat im letzten Jahr deutlich mehr Gewinn erzielt. Er stieg um mehr als die Hälfte auf 1,6 Milliarden Franken. Der Umsatz lag bei knapp 20 Milliarden. Außerdem gab Holcim bekannt, dass der langjährige Verwaltungsratspräsident Rolf Soiron zurücktritt. Sein Nachfolger soll Wolfgang Reitzle werden. In der Ukraine hat sich Übergangspräsident Alexander Turchinow selbst zum neuen Chef der Armee ernannt. Das teilte Turchinow auf der Internetseite des ukrainischen Präsidialamtes mit. Zuvor hatte der provisorische Innenminister die berüchtigte Polizeieinheit Berkut aufgelöst. Die Sondereinheit war wegen des harten Vorgehens gegenüber den Demonstranten in die Kritik geraten. Ihren Mitgliedern wird der Tod von Dutzenden Regimegegnern angelastet. In Deutschland haben die Kandidaten kleiner Parteien künftig bessere Chancen, ins Europaparlament gewählt zu werden. Bisher mussten die Parteien einen Wähleranteil von mindestens 3% erreichen, um im EU-Parlament vertreten zu sein. Nun hat das Bundesverfassungsgericht diese Regel für ungültig erklärt. Die sogenannte 3%-Hürde verstoße unter anderem gegen die Grundsätze der Chancengleichheit der politischen Parteien. Deutschland ist als bevölkerungsreichstes EU-Land mit fast 100 Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Die italienische Marine hat vor der Küste Siziliens innerhalb von 24 Stunden fast 800 Bootsflüchtlinge gerettet. Einige seien mit Helikoptern geborgen worden, berichteten italienische Medien. Die Flüchtlinge waren auf 7 Booten unterwegs, die nicht mehr seetüchtig waren. In den letzten Tagen sind aufgrund besseren Wetters wieder mehr Schiffe im Süden Italiens angekommen. Der Bundesrat unterstützt das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Er hat dazu einen Betrag von knapp 34 Millionen Franken genehmigt. Das Geld soll unter anderem für den Schulunterricht und die Gesundheitsversorgung eingesetzt werden. Das UNO-Hilfswerk unterstützt über 5 Millionen Flüchtlinge in Jordanien, Libanon und Syrien. Die Geschäfte des Shoppingdorfs Designer Outlet in Langquart dürfen bis Ende August auch sonntags geöffnet bleiben. Die Bündner Behörden hätten die Bewilligung für ein halbes Jahr erteilt, schreiben die Betreiber in einer Mitteilung. Nun würden mittel- und längerfristige Optionen geprüft. Das Bundesgericht hatte zuvor entschieden, dass der Sonntagsverkauf im Shoppingdorf bewilligungspflichtig sei, da Langquart nicht in einem Touristengebiet liege. Die Militärpiloten der Patrouille Suisse dürfen am Luzerner Fest im Juni keine Flugshow zeigen. Die Stadtregierung hat ein Gesuch des Organisationskomitees abgelehnt. Die Begründung: Die Luzerner hätten Ende Juni durch das Fest und die Fußballweltmeisterschaft schon Lärm genug. Zudem habe man Bedenken bezüglich der Sicherheit und der Umweltbelastung, argumentierte die Stadtregierung weiter. Die Organisatoren reagierten enttäuscht auf die Absage. Der spanische Flamenco-Gitarrist Paco de Lucía ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren, wie die Behörden seiner Geburtsstadt bestätigten. De Lucía sei in Mexiko einem Herzinfarkt erlegen, als er mit seinen Kindern am Strand gespielt habe, meldet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Und so tönte seine Musik. Paco de Lucía war mehrmals Gast in der Schweiz, zum Beispiel am Jazzfestival in Montreux. Im kommenden November hätte er im Kongresshaus Zürich auftreten sollen. Das Wetter im Osten ist es noch freundlich, mit Föhn scheint zum Teil die Sonne, später fällt gebietsweise Regen. Im Westen und im Süden bleibt es nass. Morgen fällt am Vormittag noch etwas Regen oder Schnee bis rund 600 Meter. Am Nachmittag ist es zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht 9 Grad.
Immer wieder sorgt das überfüllte Genfer Gefängnis Chandolon für Schlagzeilen. Allein seit Sonntag kam es zu 5 Massenschlägereien. Jetzt stellt das Bundesgericht gar fest, in Chandolon wurden Menschenrechte verletzt. Die Bedingungen sind untragbar. Live aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
6 Häftlinge in einer Dreierzelle. So sieht dichter Stress im Genfer Gefängnis Chandolon aus. Das Bundesgericht hat sich heute eingehend mit den Verhältnissen in dem überfüllten Gefängnis befasst. Grund war die Klage von 2 Häftlingen. Sie machten geltend, dass sie weniger als 4 Quadratmeter zur Verfügung hatten und dass deshalb ihre Menschenwürde verletzt wurde. Das Bundesgericht geht in seiner Beurteilung der Verhältnisse sogar noch weiter. Das Gericht nämlich ist der Ansicht, dass die Frage, ob ein Häftling 4 oder 3,8 Quadratmeter zur Verfügung hat, nicht entscheidend sei. Wichtiger sei, die Bedingungen im Gefängnis insgesamt zu beurteilen, und da kommt Chandolon schlecht weg, weil die Enge nämlich durch nichts gemildert wurde. Keine Arbeit, keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Stattdessen verbrachten die Untersuchungshäftlinge 23 Stunden täglich eingesperrt in ihren Zellen. Nichtraucher mussten den Qualm von Rauchern erdulden. Statt Betten gab es teilweise nur Matratzen auf dem Boden. Für Gespräche mit den Sozialdiensten bestanden monatelange Wartezeiten und für mehr als 800 Häftlinge gab es nur eine einzige Telefonzelle. Natürlich sei es schwierig, Gefängnisplätze exakt zu planen, stellen die Richter fest. Natürlich gäbe es die Erwartung der Gesellschaft, bei Verbrechen hart durchzugreifen, aber das sei keine Rechtfertigung dafür, dass die Behörden Missstände monatelang geduldet hätten und auch einfache Verbesserungen wie Nichtraucherzellen nicht anpackten. Fazit: Im größten Westschweizer Gefängnis wurden die Bundesverfassung und die Menschenrechte verletzt.
Sascha Buchbinder zu den Platzproblemen im Genfer Gefängnis Chandolon. Der Kanton plant schon seit Längerem einen Ausbau der Gefängnisanlage. Im April wird gleich nebenan eine neue Haftanstalt eröffnet und in unmittelbarer Umgebung sollen 2 weitere Gefängnisse zu stehen kommen. Insgesamt sollen dort 1000 Häftlinge Platz haben. Doch im Dorf regt sich Widerstand. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson hat sich in Puplange umgehört.
Schreie dringen über die hohen Gefängnismauern von Chandolon. Die Szenen, die sich im Innern abspielen, kann man nur erahnen. Die letzten 3 Tage lieferten sich mehrere Insassen heftige Schlägereien. Dutzende wurden verletzt, darunter auch Polizisten. Das zeigt, wie angespannt die Situation im Gefängnis Chandolon ist. Über 800 Insassen teilen sich knapp 400 Plätze. Einen Steinwurf von den Mauern entfernt, jätet ein alter Bauer unbeirrt in seinem Acker. Ein solcher Aufruhr sei selten, sagt er.
Non, ça c'est assez rare, puis parce que bon, parce qu'il y a eu une meute un peu hier, c'est des restants de meute, mais c'est pas, non, c'est très rare comme ça.
Im Gegensatz zu den Häftlingen haben seine Freilandhühner genügend Platz. Sie picken unbeeindruckt ihre Körner im Gras. Das Geschrei der Nachbarn stört weder sie noch den Bauern. Stören tun sich andere in Büblange. Die Gemeinde beherbergt fast alle Häftlinge des Kantons. Die 2000 Bewohner blockieren deshalb weitere Ausbaupläne der Gefängnisanlage mit einer Petition. Unterschrieben hat auch Pedro Lopez. Den Besitz eines kleinen Lebensmittelgeschäfts stört vor allem eines.
C'est trop près, ça vient trop sur le village.
Zu nahe ans Dorf herangebaut werden diese Gefängnisse. An ein Dorf, in dem sich weder Coop noch Migro niederlassen und wo sogar der Gelenkbus zum Ereignis wird, wenn er sich alle halbe Stunde am Dorfplatz vorbeiquält. Tatsächlich soll die künftige Gefängnismauer etwa 100 Meter vom Dorfrand entfernt gebaut werden. Genau dort steht der Gemeindepräsident Gilles Marti und blickt über die Felder. Er wehrt sich nicht prinzipiell gegen mehr Gefängnisplätze.
Alors la commune n'est pas fondamentalement opposée parce que nous savons qu'il y a une problématique de sécurité et qu'il manque des places de détention.
Ihm seien die Platzprobleme in Chandonnan bewusst. Zudem bedeuten mehr Gefängnisplätze auch mehr Gefängnispersonal und das wiederum bringt der Gemeinde Steuereinnahmen, denn in Genf bezahlt man auch am Arbeitsort Steuern. Marti wehrt sich gegen die Ausweitung der Gefängnisanlage.
À Genève, on demande aux gens de se serrer, mais l'État, lorsqu'il a un projet, lui a plutôt tendance à vouloir s'étendre.
Die Gemeinde verlangt, die bestehenden Gefängnisse aufzustocken und nicht auszuweiten. Damit stößt sie bei Sicherheitsdirektor Pierre Maudet aber auf wenig Gehör.
Non, c'est que l'espace à disposition pour les détenus actuels, qui sont déjà en surpopulation, est à peine suffisant. Vous pouvez pas encore surdensifier à l'intérieur de la prison.
Bereits überfüllte Gefängnisse noch mehr zu verdichten sei undenkbar. Zudem müsse für jede weitere Etage auch Raum im Umfeld geschaffen werden, so verlange es das Gesetz. Gemeindepräsident Marti versucht dann auch, die Regierung zu überzeugen, auf einer anderen Parzelle zu bauen, etwas weiter weg vom Dorf. Doch auch dieser Wunsch putzt Pierre Maudet vom Tisch.
C'est un argument à courte vue, c'est-à-dire que à l'échéance 5-10 ans, l'urbanisation du village, qui est en réalité le vrai problème des villageois, qui est la vraie crainte, plus que la question de la prison, ce sera konkretisé.
Das sei kurzfristiges Denken, sagt er, denn in ein paar Jahren werde sich das Dorf auch bis dorthin entwickelt haben. Gebaut wird in Büblange an allen Ecken und Enden. Platz ist Mangelware im Kanton Genf, innerhalb wie außerhalb der Gefängnisse. Für Pierre Maudet sind die Sorgen der Menschen in Büblange zweitrangig. Die Gemeinde wird seinen Ausbauplänen wenig entgegenwirken können. Das ist sich auch der alte Bauer gleich neben dem Gefängnis bewusst. Sein Land sei verkauft. Noch ein, zwei Jahre mache er weiter. Dann werde man sehen.
Mal bon, j'ai encore les bêtes là, mais enfin, c'est encore une année, deux, ça fait rien. Si c'est vendu, c'est vendu. Mais faut voir.
Aus Büblange die Reportage von Thomas Gutersohn. Minuten vor 1, so geht es hier im Rendezvous weiter. Brady Dugans Gang nach Canossa, der CS-Chef, wird heute von einem US-Senatsausschuss zum Thema Steuerhinterziehung verhört. Das sei politisches Theater, sagt ein amerikanischer Rechtsprofessor.
On Capitol Hill, it's political theater.
Doch die Rolle des Bösewichts will die CS in diesem Stück nicht spielen. Wir kennen die Verteidigungsstrategie. Wer trägt die politische Verantwortung für das Milliardendebakel rund um die österreichische Hypoalpe Adria Bank? Das bleibt ungeklärt. Das Parlament will keine Untersuchung, nur einen Waisenrat. Die Opposition kann es kaum fassen.
Nice to have, ja? Aber das kann doch niemals in einer aufgeklärten parlamentarischen Demokratie einen Untersuchungsausschuss ersetzen.
Dann jetzt auch die Versicherungen. Die OECD will den automatischen Informationsaustausch nicht nur für Banken, was das für Swiss Life heisst. Und kaum Spielraum für Zugeständnisse, was das EU-Parlament sagt zum Ja zur Zuwanderungsinitiative. Die Debatte. Ein angenehmer Auftritt ist das für Credit Suisse-Chef Brady Dugan bestimmt nicht. Zusammen mit drei weiteren CS-Bankern muss er heute vor einem US-Senatsausschuss zur Steuerhinterziehung antraben. 1800 Kundenberater sollen für die CS angeworben und ihnen mit Tricks geholfen haben, Steuern zu umgehen. Das steht in einem Bericht, der als Grundlage für die Untersuchung dient. 12 Milliarden Dollar von US-Kunden lagerten 2006 bei der Schweizer Grossbank. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Brady Dugan wird Reue zeigen müssen. Denn Senator Carl Levin ist bekannt als gewiefter Verhörer und die Amtszeit des Demokraten aus Michigan neigt sich ihrem Ende zu. Es wird eine seiner letzten Hearings sein. Als Levin den Bericht zum Fall Credit Suisse vorstellte, sagte er:
Credit Suisse's practices facilitated tax evasion against the United States.
Die Credit Suisse habe US-Steuerhinterziehern geholfen. Seine Kritik wandte sich auch an das US-Justizministerium. Es habe zu wenig Biss gezeigt gegenüber den Schweizer Banken insgesamt. Die Credit Suisse verhandelt derzeit mit den US-Behörden sowie 13 weitere Schweizer Banken. Sie wollen reinen Tisch machen und drohende Anklagen verhindern. Was bedeutet das Hearing vor diesem Hintergrund? Peter Henning, Rechtsprofessor an der Wayne State University, meint:
On Capitol Hill, it's political theater.
Das ist politisches Theater. Die Senatoren machen ihrer Unzufriedenheit mit dem Justizministerium Luft. Es könne der Behörde aber mehr Gewicht geben in den Verhandlungen mit den Banken, sagt Henning, der früher im Justizministerium Bankenfälle betreute.
I would certainly expect that as a result of this theater, we'll see a resolution of the investigation of Credit Suisse in the fairly near future, in the next month or two perhaps.
Er erwarte, dass es als Resultat dieses Theaters sehr bald eine Einigung mit der Credit Suisse geben werde. Konkret, sie werde Geld zahlen müssen, mindestens so viel wie die UBS vor einigen Jahren, vermutet Peter Henning. Die USA würden aber der CS grundsätzlich nicht schaden wollen, sie sei zu wichtig für den US-Finanzplatz. Das gelte aber nicht für alle.
In a sense to show the Senate how tough they are, the Department of Justice is likely to take a harder line with the other Swiss banks.
Um dem Senat zu beweisen, dass sie unnachgiebig seien, könnten die US-Behörden mehr Druck ausüben auf die anderen Schweizer Banken, indem sie mit einer Anklage drohten etwa. Weniger Bedeutung misst Ed Robbins dem Senatshearing zu. Der frühere Staatsanwalt für Steuerfälle des US-Justizministeriums vertritt heute US-Bankkunden.
I would suspect Levin's goal is more to prod the executive branch of the US government to move more forcefully and perhaps throw a little bit of a scare into the Swiss banks.
Carl Levin wolle die US-Regierung anstacheln und die Schweizer Banken verschrecken. Ed Robbins bezweifelt aber, dass er das kann. Alles sei bereits aufgegleist, sagt er. Es werde Abkommen mit den betroffenen Schweizer Finanzinstituten geben, mit Geldzahlungen und mindestens einigen Kundennamen, die geliefert werden müssten. Senator Carl Levin könne trotz seinen berühmt-berüchtigten Bankerbefragungen dazu wenig beitragen.
Aus den USA, Priscilla Imboden. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Sie haben bereits den Redetext von Brady Dugan. Wie genau will er sich denn heute vor dem US-Senatsausschuss verteidigen?
Ja, Dugan wird betonen, dass die Credit Suisse Amerika quasi als zweiten Heimmarkt betrachtet. Dugan selbst ist Amerikaner und einige seiner Top-Manager auch. Die Botschaft an den Senatsausschuss, die lautet: Hey, wir sind im Grunde auch auf eurer Seite. Wir wollen gar nicht, dass US-Steuerpflichtige bei uns Geld verstecken. Dugan wird auch sagen, dass das Top-Management nichts gewusst habe vom Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter. Und natürlich wird er sein tiefes Bedauern darüber ausdrücken, dass es zu Verfehlungen gekommen ist. CS-Banker haben tatsächlich US-Kunden geholfen, ihr Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Das bestreitet die Bank nicht.
Das ist eine ziemlich selbstbewusste Strategie. Ist das nicht riskant?
Ja, das ist schon mutig. Denn sollte rauskommen, dass das Top-Management eben doch informiert war über das Fehlverhalten der Kundenberater, dann kommen Dugan und seine Leute in Teufelsküche. Die US-Justiz könnte sie dann auch persönlich angreifen.
Sprechen wir noch über die weiteren 13 Schweizer Banken, gegen die in den USA eine Untersuchung läuft. Wir haben es gehört, die kommen ja jetzt auch noch stärker unter Druck.
Das ist so. Ich denke, die Amerikaner haben es nicht primär auf die CS abgesehen. Die Grossbank ist einfach nur der größte Fisch im Netz. Aber solange dieser Fisch im Netz zappelt, solange wissen alle anderen Schweizer Banken, es gilt ernst. Wir müssen kooperieren mit der US-Justiz, sonst droht eine Strafklage. Und so eine Strafklage aus den USA ist bekanntlich existenzgefährdend für eine Bank. Es kommt noch etwas hinzu. Am heutigen Hearing wird auch die stellvertretende Justizministerin auftreten, Catherine Kennelly. Sie wird sich den Vorwurf anhören müssen, die US-Justiz habe nicht alles unternommen, was in ihrer Macht stehe, um die Schweizer Banken an die Kandare zu nehmen. Sie wird diesen Vorwurf kaum auf sich sitzen lassen wollen und sie wird daher noch härter auftreten als bislang gegenüber den Schweizer Banken.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Schwamm drüber. Das Debakel der notverstaatlichten österreichischen Hypo Alpe Adria Bank wird politisch nicht aufgearbeitet. Die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben im Parlament gegen eine Untersuchung gestimmt. Die politische Verantwortung für das Milliardenloch bleibt damit ungeklärt. Josh Elbert.
Hupen gegen die Hypo. Mit dieser Aktion will eine Gruppe namens «Wir wollen für das Debakel nicht zahlen» sich Gehör verschaffen, wie sie in ihrem Aufruf erklärt. Wer an der Klagenfurter Hypozentrale vorbeifährt, soll hupen oder mit der Glocke am Fahrrad klingeln. Die Polizei macht vor der Zentrale Kontrollen und der Automobilclub appelliert, doch das Gesetz zu beachten. Hupen sei nur bei einer Gefahrensituation erlaubt. Eben meinen dazu die Aktionisten. Der Protest in Kärnten ist wohl nicht wirklich wirkungsvoll, aber zeigt die Ohnmacht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das Milliardendebakel auslöffeln müssen. Denn dass die Hypo Milliarden kostet, ist klar. Aber jetzt ist auch noch klar, dass es keine Aufarbeitung der politischen Verantwortung gibt. Bundeskanzler Werner Faymann erteilte der Forderung der Opposition nach einer parlamentarischen Untersuchung eine Absage.
Ich bin gegen Verunsicherung in der Öffentlichkeit. Die Finanzmärkte reagieren sehr stark auf übertriebene Verunsicherung. Und es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen sachlicher Transparenz und übertriebener Verunsicherung.
Warum die politische Aufklärung des Falles die sogenannten Märkte derart verunsichern soll, dass sie Österreich künftig kaum mehr Geld leihen, erläuterte der Kanzler aber nicht. Das seien sowieso bloß vorgeschobene Argumente, um die Verantwortlichen zu schützen, meinte dazu die Opposition. Und demokratiepolitisch, so der Grüne Werner Kogler, gebe es zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gar keine Alternative.
Weil die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, zu erfahren, wie das zugegangen ist, wer verantwortlich ist, auch politisch, und was getan wird, dass das zukünftig verhindert wird. Beichte, Buße, Besserung. Das ist die Voraussetzung für alles.
In der Kritik der Opposition stehen die letzten drei Finanzminister, alle von der konservativen Volkspartei, die die Hypo damals verstaatlicht oder über Jahre auf Selbstheilung der Bank gehofft haben. Und die beiden letzten Nationalbankpräsidenten, beide SPÖ-nahe, die für die Kontrolle der Bank zuständig waren und sich beide vehement gegen einen Untersuchungsausschuss wehrten. Nationalbank und Regierung setzen jetzt statt einer Untersuchungskommission einen sogenannten Waisenrat ein, der die Sache aufklären soll. Dieser würde international besetzt, so Finanzminister Werner Spindelegger, und die Opposition könne bei der Besetzung mitreden.
Ich bin dem aufgeschlossen. Das ist ein Vorschlag, der ja, glaube ich, vom Gouverneur Nowotny kommt und auch vom Bundeskanzler vertreten wird. Ich kann mir das durchaus vorstellen.
Weise Leute seien schon gefragt, konterte die Opposition, aber als Experten in einem richtigen Untersuchungsausschuss.
Nice to have, ja? Aber das kann doch niemals in einer aufgeklärten parlamentarischen Demokratie einen Untersuchungsausschuss ersetzen.
Ein bloßer Waisenrat, wie er jetzt ohne richterliche Kompetenzen von der Regierung eingesetzt wird, sei für die Aufklärung und Wahrheitsfindung etwa so wirkungsvoll wie die Hupaktion in Kärnten.
Joe Schelbert. Der Gewinn des Versicherungskonzerns Swiss Life lässt sich sehen. Ein Grund für das gute Jahresergebnis sind allerdings Lebensversicherungen für reiche ausländische Kunden. Dieses Geschäft ist heikel, denn damit lassen sich Steuern sparen oder eben hinterziehen. Darum verlangt jetzt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den automatischen Datenaustausch. Was das für die Swiss Life bedeutet, weiß Evelyn Kobler.
Informationen über das Vermögen von betuchten ausländischen Kunden offenlegen, an diesen Gedanken müssen sich nicht nur die Banken gewöhnen, sondern auch die Versicherungen. Swiss Life-Chef Bruno Pfister ist sich dessen bewusst.
Wir haben heute übrigens schon eine Situation, die dieser sehr ähnlich ist. Das ist nämlich diejenige mit den Vereinigten Staaten, mit der FATCA, dem amerikanischen Gesetz, das alle Finanzinstitutionen weltweit verpflichtet, Steuerdaten von US-Personen in die USA zu liefern.
Das US-Gesetz FATCA tritt im Sommer in Kraft. Die geforderten Informationen zu Kunden und Policen zusammenzustellen und zu übermitteln, ist mit Aufwand verbunden. Die Informatik muss aufgerüstet werden, Datenlieferungen müssen automatisiert und die juristischen Vorgaben vollumfänglich erfüllt werden. Das alles sicherzustellen, kostet.
Was die Investitionen anbetrifft für FATCA, sind wir tiefer rausgekommen, als was wir geplant haben. Ich würde meinen, im deutlich einstelligen Millionenbereich.
Keine 10 Millionen also, um das interne IT-System aufzurüsten. Das sind Kosten, die ein Konzern der Größe eines Swiss Life tragen kann. Beim geplanten automatischen Informationsaustausch, kurz AIA allerdings, dürften die Vorbereitungen teurer werden. Den Konzernchef Bruno Pfister gibt zu bedenken.
Diese regulatorischen Veränderungen führen natürlich insgesamt schon, und vor allem wenn dann der AIA kommt, weil da muss man ja nicht nur an ein Land liefern, sondern viele mehr, wird natürlich kostentreibend sein, und das geht am Schluss dann wieder zulasten der Kunden.
Wie genau der AIA ausgestaltet sein wird, wer dann genau welche Daten an wen liefern muss, da ist die OECD momentan damit beschäftigt, die letzten Details auszuarbeiten. Swiss Life-Chef Pfister hofft, dass die OECD dabei das Rad nicht neu erfinden wird, sondern dass sie sich möglichst stark am US-Gesetz FATCA orientieren wird. Nur so könnten die Kosten, die mit der Einführung des AIA verbunden sind, im Zaum gehalten werden. Die Chancen, dass die OECD diesen Wunsch der Versicherungsbranche erfüllt, stehen gut, sagt ein Branchenfachmann der Beratungsfirma KPMG. Die Kosten könnten also unter Kontrolle bleiben. Und doch ist Bruno Pfister nicht alle Sorgen los, denn das Geschäft mit der ausländischen Kundschaft harzt derzeit bei Swiss Life, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen. Die Kunden sind verunsichert, warten ab, wollen wissen, welche Folgen der automatische Informationsaustausch für sie hat.
Und das heißt natürlich auch, dass der Appetit, sich langfristig mit einer Lebensversicherungspolice zu binden, etwas kleiner ist.
Wie stark die Reichen aus dem Ausland auch künftige Geld in Versicherungsmäntel hüllen werden, ist also offen.
Eine heiße Debatte gab es heute Vormittag im EU-Parlament. Das Thema: das Schweizer Ja zur Zuwanderungsinitiative. Das Fazit: es gibt kaum Spielraum für Neuverhandlungen. Die Details kennt Urs Bruder.
EU-Kommissar Andor kam früh zu Wort, da war die Debatte noch zahm. Man habe die Verhandlungen über die Teilnahme der Schweiz an der EU-Forschungszusammenarbeit und dem Studierendenaustausch auf Eis gelegt.
This freeze of negotiations is not a punishment.
Das sei aber nicht als Bestrafung der Schweiz für das Ja zur Zuwanderungsinitiative zu verstehen. Der Verhandlungsstopp sei keine Sanktion, sondern eine seit langem bekannte logische Folge dieses Volksentscheides. Niemand sollte behaupten, er sei davon überrascht worden, so der EU-Kommissar. Eine Bemerkung an den Bundesrat in Bern, der seit Monaten weiß, dass die EU die Forschungszusammenarbeit mit der Erweiterung des freien Personenverkehrs auf Kroatien verknüpft. Die Schweiz habe inzwischen den Zeitpunkt verpasst, erklärt er ruhig, um dieses Jahr voll mitmachen zu können bei der EU-Forschungszusammenarbeit und dem Studierendenaustausch. Da wurde er unterbrochen. Europa muss den Willen der Schweizer Bevölkerung respektieren. So ein Abgeordneter der rechtspopulistischen italienischen Lega Nord. Er kaperte das Mikrofon des EU-Kommissars und breitete eine Schweizer Fahne aus. Schluss mit der europäischen Diktatur. Es lebe die Freiheit. Es lebe die Schweiz.
Basta con la dittatura!
Herr Kollege Borghesio, ich verweise Sie aus dem Saal.
Die linke Reaktion auf den rechten Störenfried blieb nicht aus.
Man muss schon sehr naiv sein oder sehr weit rechts stehen, wie unser Kollege hier oder beides, um sich zu freuen, dass EU-Bürgern Arbeitsplätze weggenommen werden.
So der SP-Chef im Parlament, der Österreicher Hannes Swoboda.
Die Schweiz stellt sich heute dar als ein Land, das unser Geld will, auch unser Geld aus der Steuerflucht, aber nicht unsere Arbeitnehmer akzeptieren wollen. Und das wollen wir nicht, das können wir nicht akzeptieren als Europäische Union. Dankeschön.
Ruhiger, präziser und in der Sache weniger unerbittlich die irische Konservative Mairead McGuinness.
Our Swiss partners
Die Schweizer wollen wählen, welche Europäer bei ihnen arbeiten dürfen und welche nicht. Das ist das Gegenteil von dem, was wir vereinbart haben mit der Schweiz. Man kann Verträge neu verhandeln, aber nicht komplett umkrempeln. Und man kann nicht mit einer unumstößlichen Position in Verhandlungen einsteigen und erwarten, dass die Partner sich unendlich biegsam zeigen. Dem Grünen Daniel Cohn-Bendit geht schon solche Verhandlungsbereitschaft zu weit.
Nous devons reconnaître le vote des Suisses. Nous voulons dire, vous êtes grand, vous êtes fort.
Wir müssen die Abstimmung anerkennen und den Schweizern sagen, ihr seid groß, ihr seid stark, ihr seid frei. Also helft euch selber und kommt wieder, wenn ihr eine Lösung habt. Die Schweiz lebt wirtschaftlich von der EU, so Cohn-Bendit. Sie wird auf den Knien wieder auf uns zukommen.
Vous verrez que les Suisses reviendront à genoux.
Von diesen Worten wiederum ließen sich Leute auf der rechten Seite provozieren. Kurz, die Personenfreizügigkeit ist wirklich ein heißes Eisen in der EU. Eins, das man nicht einfach so mal in Frage stellen kann.
Aus Brüssel der Bericht von Urs Bruder. Es ist eins, gleich hier bei uns. Wie ist das, wenn man mit 20 bereits ein gefeierter Bestseller-Autor ist? Genau das ist nämlich der Zürcher Stefan Bachmann. Er ist Gast im Tagesgespräch nach dem Wichtigsten dieses Mittags in den Schlagzeilen. Jonathan Fisch.
Das Bundesgericht kritisiert das Genfer Gefängnis Jean Dolan. Die Haftbedingungen eines Untersuchungshäftlings seien menschenrechtswidrig gewesen. Die Lausanner Richter sprechen von einer erniedrigenden Behandlung. Die Credit Suisse gesteht im Zusammenhang mit ihrem US-Geschäft Fehler ein. Einige Mitarbeiter hätten ohne Wissen der Konzernleitung Kunden in den USA geholfen, Gelder zu verstecken. Das schreibt die CS den amerikanischen Behörden. In Deutschland haben kleine Parteien künftig bessere Chancen, ins Europaparlament gewählt zu werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die sogenannte 3%-Hürde bei den Wahlen für ungültig erklärt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.